So spricht der Herr, der einen Weg im Meer bahnt und einen Pfad in mächtigen Wassern, der Streitwagen und Rosse ausziehen lässt, Heer und Macht. Da liegen sie miteinander, stehen nicht mehr auf, sie sind erloschen wie ein Docht verglommen. Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproßt es hervor. Solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten, Ströme in der Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken. Mein Auserwähltes, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Und doch hast du, Jakob, nicht mich angerufen, noch hast du dich um mich bemüht, Israel. Du hast mir deine Brandopferschafe nicht dargebracht und mich nicht mit deinen Schlachtopfern geehrt. Ich habe dir nicht zu schaffen gemacht mit Speisopfern. Ich habe dich mit Weihrauchspenden nicht ermüdet. Du hast mir nicht Gewürzrohr um Geld gekauft und mir dem Fett deiner Schafe Schlachtopfer mich nicht getränkt. Aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Das ist Gottes Wort. Seit einiger Zeit kann man ja in Dornbirn Elektroscooter ausleihen. Die stehen überall herum. Und da kann man mit einer App diesen Elektroscooter freischalten. Die Abrechnung des Preises erfolgt automatisch über diese App. Und man kann den Scooter irgendwo starten, irgendwo hinfahren und irgendwo parken in designierten Parkzonen. Und das ist eine ganz tolle Sache. Der Elias wünscht sich schon lange einen Elektroscooter. Und jetzt habe ich mal einen ausprobiert und bin schon ein paar Mal herumgefahren mit diesen Dingern. Macht ganz viel Spaß. Heute Morgen habe ich mir gedacht, ich bin schlau. Ich habe im Oberdorf eine Parkzone gesehen. Da gibt es Elektroscooter in der Nähe von wo ich wohne. Und ich habe mir gedacht, ich lasse Claudia das Auto, weil wer weiß, ob es heute noch regnen kommt. Dann kann sie trockenen Fußes mit den Kindern in den Gottesdienst fahren. Und ich stelle mich dem Abenteuer, mit einem Elektroscooter früher in die Gemeinde zu fahren. Und habe mir gedacht, ich fahre noch kurz im G3 vorbei, wo mein Büro ist, weil ich dort noch etwas holen musste. Und guck auf dem Elektroscooter auf die Reichweitenberechnung, wo stand 12 Kilometer Reichweite. Und ich habe nachgerechnet, ungefähr passt, sollte reichen. Ich kann ins G3 fahren und dann hier zum Treffpunkt. Und ich fahre ins G3. Macht mordsmäßig Spaß, dieses Ding, und fahre dann im G3 los, nachdem ich die Dinge mitgenommen habe, die ich mitnehmen wollte, und bleib plötzlich ungefähr auf Höhe McDonald's stehen. Akkuanzeige 6% und ab 10% scheinbar geht er nur noch im Schritttempo voran. Und so bin ich mitten an der B190 beim McDonald's gestrandet mit diesem Scooter, der überhaupt nicht das gehalten hat, was er versprochen hat. Vollkommen gestrandet, nicht gehalten, was sie versprochen hat. Und so war es ungefähr in der Beziehung zwischen Israel und Gott an dieser Stelle hier in Jesaja 43. Diese Beziehung ist auch völlig gestrandet. Und wir haben das gehört in den vergangenen Wochen. Israel war nicht, was sie sein sollte. Und weil sie nicht war, was sie sein sollte, ist Israel im Exil gelandet. Und Kapitel 42 letzte Woche hat geendet mit den Versen 18 bis 25, wo Gott sagt, aber er, mein Knecht Israel, ist nicht zur Erkenntnis gekommen. Er nimmt es sich nicht zu Herzen. Das ganze Exil, all das, was Gott vorhergesagt hatte und all das, was eingetreten ist, hat immer noch nicht gereicht, um Israel zur Vernunft zu bringen, darüber, wo sie steht mit ihrer Beziehung zu Yahweh, zum einzig wahren Gott. Und umgekehrt war es so in dieser Beziehung, hat Israel Gott angeklagt und hat gesagt in Jesaja 40, warum ist mein Weg verborgen vor dem Herrn? Gott achtet überhaupt nicht mehr auf uns. Wir sind Gott völlig egal. Er hält nicht das, was er verspricht. In der Beziehung zu Gott sind sie völlig gestrandet. Und es herrscht eine große Spannung zwischen Israel und seinem Gott, zwischen Gott und seinem Volk. Und es sieht wirklich aussichtslos aus am Ende von Kapitel 42. Sein Knecht ist blind und taub, sagt Gott, unzugänglich für Gottes Wirken und für Gottes Verheißungen. So endet Kapitel 42 und Kapitel 43 beginnt mit und nun, was tut Gott jetzt angesichts dieser Halsstarrigkeit seines Knechtes und dieser Anklage ihm gegenüber? Was tut Gott? Gott sagt, und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht. Und das kommt richtig unerwartet, oder? Nach dieser verfahrenen Situation hier, dass Gott die Worte wiederholt, die er schon so oft gesagt hat in diesen Kapiteln. Israel, fürchte dich nicht. Und einmal mehr sehen wir in diesem Kapitel, was Gott tut, um sein Volk zu trösten. Und ich habe drei Punkte heute Morgen, die uns zeigen, wie Gott sein Volk tröstet. Punkt 1. Gott erinnert sie an ihre Identität in den Versen 1 bis 7, das ist Punkt 1. Punkt 2, Gott führt ihnen ihren Zweck vor Augen, den er mit ihnen hat. Das sind die Verse 8 bis 15. Und Punkt 3, Gott kündigt etwas Neues an, einen neuen Ausweg aus dieser verfahrenen Situation in den Versen 16 bis 28. Und ich weiß nicht, wie du dich fühlst, in deiner Beziehung mit Gott, vielleicht fühlt sich deine Beziehung mit Gott auch etwas verfahren an. Vielleicht bist du blind und taub für Gottes Wirken und Güte in deinem Leben. Vielleicht klagst du Gott an wegen deiner Umstände. Dann sei erinnert an diese drei Dinge, die wir jetzt heute Morgen vor Augen gemalt bekommen. Punkt 1. Gott erinnert sein Volk an seine Identität. Und das Erste, an das Gott Israel erinnert, ist, dass Israel von Gott geschaffen ist. Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das sagt Gott vor dem Hintergrund, dass er dich, Jakob, geschaffen hat und dich, Israel, gebildet hat. Und Gott wiederholt das. Und was Gott wiederholt, ist wichtig. Er sagt, Jakob habe ich geschaffen. Und er verwendet hier Israels früheren Namen, den Namen des Erzvaters Jakob, um zu zeigen, er ist, den ich geschaffen habe, dieser Mensch und alle seine Nachkommen, habe ich geschaffen. Ich bin es, der dir Leben eingehaucht hat, deinem Stammvater Jakob. Leben eingehaucht, geformt, erschaffen. Ich habe euch das Leben gegeben. Und dann sagt er noch, ich habe dich gebildet, Israel. Hier spricht er Gottes, den Namen der Nation an, von Israel. Und deutet darauf hin, dass ich nicht nur euch als Menschen geschaffen habe, sondern auch dich als Volk. Ich habe einen Bund mit dir erschaffen. Ich habe dich zu meinem Volk gemacht. Ich habe euch also nicht nur Leben, sondern auch eure Identität als Gottesvolk gegeben. Das ist, was Gott hier aufzeigt. Und darum, das ist der Grund, warum Gott sagen kann, fürchte dich nicht. Und es folgen noch eine ganze Reihe von weiteren Gründen, nämlich, dass er sie daran erinnert, dass er sie erlöst hat. Ich habe dich erlöst aus der Sklaverei Ägyptens. Ich habe dich beim Namen gerufen. Ich kenne dich. Du bist mir vertraut. Du bist von Gott erkannt. Du bist mein. Gibt es irgendeine erhebendere Identität, als zu Gott zu gehören, von Gott erkannt zu sein, erlöst zu sein und sich sein Eigen nennen zu dürfen? Und so viele Verheißungen gehen damit einher, dass wir uns Gottes Volk nennen dürfen. Er sagt zu seinem Volk Israel hier an dieser Stelle, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, Vers 2. Wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, so sollst du nicht versenkt werden und die Flammen sollen dich nicht verbrennen. Gott gehören bedeutet nicht kein Wasser erleben und kein Feuer. Da war Wasser, da war Feuer, da war das Rote Meer, da war die Wüste. Das ist Teil unserer Erfahrung als Gottesvolk. Aber es bedeutet kein Ertrinken, kein Verbrennen. Es bedeutet Gottes Durchtragen. Und Gott redet weiter ab Vers 3. Er sagt nicht nur, du bist mein, sondern er sagt auch, ich bin dein. Ab Vers 3. Dein Gott, der Heilige Israels. Und indem sich Gott der Heilige Israels nennt, zeigt er, dass Gott sich nicht zu schade ist, sich mit dem Namen Israels zu schmücken. Ist das nicht unglaublich? Wie Gott an dieser Stelle, nach all diesem Versagen Israels, sich immer noch mit dessen Namen schmückt. Ich bin der Heilige Israels. Dein Gott, dein Retter bin ich. Erinnerst du dich, Israel, mein Knecht? Wie ich die Wasser des Roten Meeres teilte, das Feuer der Wüste dich nicht versenkte, siehst du nicht, wie kostbar du bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. Vers 4. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, darum, weil du wertvoll bist in meinen Augen. Was ist Ägypten? Was ist Assyrien? Was ist Babylon? Nun, sie standen hier im 6. Jahrhundert vor Christus in Ketten. Und sie würden jetzt sagen, Israel, an dieser Stelle, Babylon, Gott, ist unsere Zerstreuung, unsere Zerstörung. Und ja, das Exil war real. Babylon hatte Israel praktisch von der Landkarte ausgelöscht. Sie waren völlig zerstreut. Aber erneut heißt es in Vers 5, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich will deine Nachkommen vom Osten herführen, vom Westen her sammeln, zum Norden sagen, gib heraus, zum Süden halte nicht zurück, bringe meine Söhne aus der Ferne, meine Töchter vom Ende der Welt. Gott befiehlt allen Himmelsrichtungen und sagt, ich werde euch zurückbringen. Und jetzt folgt eine Bedingung. Er sagt, einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist. Und es klingt, als würde Jesaja hier von einzelnen Menschen reden. Nicht von Israel als ganzer Nation. Einen jeden, sagt er hier. Es ist nicht sicher, ob hier ganz Israel gemeint ist. Oder ob es Gott hier um Einzelne geht, einen Überrest Israels. Aber der Grund für die Heimbringung ist jedenfalls der, weil sie seinen Namen tragen. Darum Söhne und Töchter, sie tragen meinen Namen, meinen Stempel. Was immer ihnen passiert, führt auf mich zurück, sagt Gott. Und darum bringe ich sie zurück, weil meine Ehre davon abhängt. Schau das Ende an von Vers 7. Zu meiner Ehre erschaffen. Und darum weiß Israel im Exil, dass Gott sie nicht hängen lassen wird. Seine Söhne, seine Töchter, sein Name steht auf dem Spiel. Und das heißt, dass an denen, die Gottes Namen tragen, er sich als herrlich erweisen wird. Das heißt, Gott wird dir nicht nur deswegen Gutes tun, weil er dich liebt um deinetwillen, sondern weil das, was dir passiert, was du erlebst, was dir begegnet in diesem Leben, das hat etwas mit Gott zu tun. Das führt direkt auf seinen Namen zurück. Ihm ist es nicht egal, wie du dastehst. Sein Name hängt damit zusammen. Er hat verkündet vor der unsichtbaren Welt, dass du sein bist. Ihm ist es nicht egal, was dir passiert. Es betrifft seinen Namen, seine Herrlichkeit und seine Ehre. Du bist ihm persönlich wichtig, weil sein Name mit deinem in Zusammenhang steht. Ein Born ist ein Born. Ja? Gib mal Säger. Ja? Ein Name bedeutet etwas. Du wirst irgendwo zugeordnet. Und wenn du Mist baust, dann hat das Auswirkungen auf deine Namenskollegen, deine Familie. Gott hat dir seinen Namen aufgedruckt. Und wenn es dir schlecht geht, ist das nicht egal. Er steht mit seinem Namen dafür gerade, was dir passiert. Und das ist die erste Realität, mit der Gott sein Volk aufrichtet. Er erinnert sie an ihre Identität als geschaffene, gebildete, erlöste, kostbare Söhne und Töchter, die seinen Namen tragen zu seiner Ehre. Und er bringt sie zurück ins Land, haben wir gesehen in Verse 5 bis 7, weil sie seine Zeugen sein sollen. Und das ist das Zweite, das Gott tut. Er beruft sie, seine Zeugen zu sein. Er erinnert sie an ihre Berufung, ihre Aufgabe, ihr Zweck. Verse 8 bis 15. Wer sonst hätte damals nämlich Zeugnis geben können vom einzig wahren Gott? Wenn nicht das aus Ägypten erlöste Israel. Schau, keine andere Nation hatte Gott so erlebt und erfahren wie sie. Und Gott erinnerte sie an diese Tatsache in diesen Versen. Er ruft in Vers 8 sein blindes und taubes Volk herbei und nimmt die Heidenvölker her und fragt sie in Vers 9, alle Heidenvölker mögen zusammenkommen und die Nationen sich vereinigen. Wer unter ihnen kann dies verkündigen und uns früheres hören lassen? Welche Nation könnte von einem Exodus, von einem Auszug aus Ägypten erzählen? Mit anderen Worten, Gott fragt, gibt es irgendein anderes Volk, das so Zeugnis geben könnte wie Israel? Lass sie ihre Zeugen stellen, Vers 9. Sich rechtfertigen, damit man es hören und sagen kann, es ist wahr. Aber natürlich bleibt der Zeugenstand der Heiden stumm. Weder die Heiden noch ihre Götter können aufwarten mit einer Größe oder einem Zeugnis, das dem wahren Gott entsprechen würde. Wer sonst als Israel könnte Zeuge sein, wie Gott sie aus Ägypten führte, durch die Wüste brachte und ins Land hinein. Und nicht nur um Israels, nicht nur um der Heiden willen, sondern auch um Israels willen. Schau Vers 10, damit ihr selbst erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Gott hatte sie so viel sehen lassen und hören lassen und erleben lassen, damit sie erkennen und glauben und einsehen, dass ihr Gott der einzig wahre Gott ist. Und da ist Israel und liebäugelt mit den Göttern Babylons. Weil sie denken, vielleicht sind die Götter Babylons doch stärker. Und so ist Israel taub und blind geworden für all die guten Dinge, die Gott getan hat in ihrem Leben. Vielleicht waren andere Götter ja doch besser. Und vielleicht erinnerst du dich an deinen Bekehrungsmoment, falls du so einen Moment gehabt hast. Oder vielleicht erinnerst du dich auch gar nicht mehr so gut daran. Vielleicht hast du angefangen, die Dinge zu vergessen, die Gott in deinem Leben wunderbar gewirkt hat. Und gehst eine schwere Zeit durch und denkst, vielleicht sind die anderen Götter, natürlich würde das von uns niemand so bewusst sagen, ja, nicht explizit, aber vielleicht ist es ein Gefühl in unserem Herzen, dass es mir vielleicht unter anderen Umständen besser gehen würde, weil wir vergessen haben, was Gott getan hat für uns. Gott sagt, ihr wisst es doch besser. Vers 11, ich bin der Herr, außer mir gibt es keinen Retter. Israel hätte es wissen sollen. Ich habe verkündigt, gerettet und von mir hören lassen. Bin nicht fremd unter euch. Meine Güte, denkt nach. Du kennst mich doch, seht Gott. Und ihr seid meine Zeugen. Und ich sollte euch das nicht sagen müssen. Ihr solltet es den Völkern bezeugen. Vers 13, von jeher bin ich derselbe. Niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke, wer will es abwenden? Irgendwelche Götter? Und schau, obwohl Israel, der Knecht Gottes, blind und taub ist, sagt Gott hier zweimal in Vers 10 und in Vers 11, ihr seid meine Zeugen. Nicht ihr solltet meine Zeugen sein, ihr könntet oder ihr müsstet, sondern ihr seid. Zweimal sagt er das. Mit anderen Worten, Gott trägt Sorge dafür, dass sie Zeugnis geben werden. Und er hat, oder? Er hat Sorge dafür getragen, weil er ein erlebbarer Gott ist. Und ich weiß, oder? Wir haben alle Angst, wenn wir daran denken, dass wir Zeugen sein sollten. Straßenevangelisation, zieht es mir schon eine Gänsehaut auf. Wie können wir Zeugen sein? Ja, alles, was wir tun müssen, ist darüber reden, was Gott in unserem Leben getan hat. Gott hat uns genug Material gegeben, um ihn zu bezeugen. Ich kann darüber reden, was Gott in meinem Leben getan hat. Er hat gewirkt. Also sind wir nicht blind und taub, wie der Knecht Israel. Aber noch ist alle Hoffnung nicht aufgegeben. Denn obwohl Israel taub und blind ist und als Zeuge an dieser Stelle hier in seiner Geschichte auch nichts taugt, zeigt uns Gott, wie er aus seinem blinden und tauben Knecht einen Zeugen macht. Und dazu braucht es etwas Neues. Punkt 3. Etwas Neues. Verse 16 bis 28. Und zunächst verheißt Gott hier, dass er Babylon zu Fall bringen wird. Vers 14. So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels: Um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe sie alle als Flüchtlinge hinuntergejagt, auch die Chaldäer in den Schiffen ihrer Jubelrufe. Babylon ist gefallen. Ich, Vers 15, der Herr bin euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König, den es schon vor Ägypten, vor Assyrien, vor Babylon gab. Und jetzt beginnt was Neues in Vers 16. So spricht der Herr, der einen Weg im Meer bahnt und einen Pfad in mächtigen Wassern, der Streitwagen und Rosse ausziehen lässt, Heer und Macht. Klingt wie der Auszug aus Ägypten, oder? Der Exodus wie damals. Aber schau, dieser Exodus, den Gott hier ankündigt, dieser neue Exodus ist viel größer, viel bedeutender, sodass der Auszug aus Ägypten dagegen verblassen würde. Vers 18 sagt Gott: Gedenkt nicht mehr an das Frühere, achtet nicht auf das Vergangene. Ich tue etwas noch viel Größeres. Siehe, ich wirke Neues, Vers 19. Jetzt sprost es hervor. Solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Das Volk, das ich mir gebildet habe, dass sie meinen Ruhm verkündigen. Das ist die Sprache nicht nur eines Auszugs aus Ägypten, das ist die Sprache einer neuen Schöpfung, die Gott hier durch Jesaja anklingen lässt. Eine neue Schöpfung, wenn die Tiere des Feldes Gott preisen und die Wüste Ströme hervorbringt von Wasser. Das ist noch größer als der Auszug aus Ägypten. Etwas Neues, das einer neuen Schöpfung gleicht. Gott tut unvorstellbare Dinge, egal wie aussichtslos die Situation oder die Beziehung zu ihm aussehen möge. Egal wo du stehst, Gott kann immer etwas Neues tun, etwas Größeres. Aber als Israel aus der babylonischen Gefangenschaft damals zurückkommt und Gott sein Volk versammelt aus den Himmelsrichtungen, wie er verheißen hat, da war es weit, weit, weit von einer neuen Schöpfung entfernt. Das Reich blieb zerteilt mit Juden und Samaritern. Der Tempel war ein trauriger Schatten des Früheren. Kein König kam auf den Thron, der Gottes Herrschaft würdig gewesen wäre. Israels Rückkehr ins verheißene Land hat nicht das Neue herbeigeführt, von dem Gott hier redet. Auf eine politische Herrschaft Israels, wie in Zeiten Davids oder Salomos zu warten, war vergebens. Das war nicht das Neue, das Gott hier verheißen hat. Was war das Neue, das Gott hier ankündigt? Für das Neue würde Gott einen Weg in der Wüste bereiten. Und das kommt uns bekannt vor aus Kapitel 40, oder? Oder wie bereits angekündigt in Kapitel 40, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Darum ging Johannes, der Täufer, in die Wüste, um zu taufen, um das Neue anzukündigen. Jetzt ist es da. Jetzt kommt es, um die Leute auf das Neue, auf den neuen, wahren Exodus vorzubereiten. Der neue, wahre Exodus ist nicht der Auszug aus Babylon, aus der babylonischen Gefangenschaft. Ja, Gott würde das gebrauchen. Gott würde sein Volk gebrauchen, um das Neue zu schaffen, ja. Aber der wahre Exodus würde ein Auszug von weit größerer Bedeutung sein. Der Auszug aus unserer Sündengefangenschaft. Und das ist, was Israel in Wahrheit brauchte. Und das ist, was Gott deutlich macht ab Vers 22. Obwohl sie Gott kannten und er ihnen nicht fremd war, hatten sie ihn nicht angerufen. Noch hast du dich um mich bemüht, Israel. Sie sind Gott nicht begegnet, wie sie hätten sollen. Mit der Anbetung und der Würdigung und der Hingabe. Sie haben Gott nicht Opfer gebracht, obwohl Gott ihnen damit keine Last gewesen wäre. Doch umgekehrt. Israel hat Gott eine Last auferlegt. Vers 24. Du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht, wörtlich übersetzt, Last auferlegt mit deinen Missetaten. Und Gott kündigt etwas Neues an, dass diese Last nicht mehr getragen würde von Stieren und Böcken und auch nicht Ägypten als Lösegeld herhalten würde oder irgendeine andere Nation, sondern er selbst würde die Last tragen und tilgen. Vers 25, ich, tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Und das ist der wahre Knecht Israel, Jesus Christus. Der kam, als Johannes der Täufer in der Wüste predigte. Und der die Last der ganzen Sünde nicht nur Israels, sondern der ganzen Welt auf sich legte. Ägypten würde als Lösegeld nie mehr reichen. Bei diesem Exodus hat Gott seinen Sohn hingegeben. Und schon 600 Jahre davor angekündigt. Und das zum Troste Israels. Und nicht nur zum Troste Israels damals in babylonischer Gefangenschaft, sondern auch für uns. Ich möchte drei Dinge zum Schluss, zur Ermutigung, zum Trost, drei Punkte machen. Gott ist es, der uns, der dich und mich zu Söhnen und Töchtern gemacht hat. Das ist deine Identität. Du trägst Gottes Namen und er hat deinen Namen in seine Hand geschrieben, in sein Buch, das im Himmel offen liegt. Er schämt sich nicht, dein Gott zu heißen. Und das deswegen, weil alles, was mit dir passiert, auf Gott zurückfällt, weil du seinen Namen trägst, ist er bereit, die Verantwortung dafür zu tragen. Er trägt die Verantwortung für das Wasser, dem du begegnest, für das Feuer, wo du hindurch musst. Er übernimmt die Verantwortung dafür. Und darum dürfen wir uns in Sicherheit wiegen. Weil er verheißen hat, dass wir nicht verbrannt werden, nicht ertrinken, sondern er uns durchbringt in Sicherheit. Also egal, wo du stehst, Gott bringt dich durch und hat Gutes, Neues im Sinn mit dir. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wir sind Zeugen in alle Himmelsrichtungen. In Apostelgeschichte 1 dreht sich die Bewegung um. Gott sammelt nicht, sondern Gott zerteilt sein Volk, seine Zeugen in alle Himmelsrichtungen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr nicht solltet, könntet, müsstet, sondern werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Wer, wenn nicht wir? Wer kann denn sonst Gottes Zeugen sein, wenn nicht wir, die wir Gott erlebt haben und die auch befähigt werden? Nicht umsonst beginnt das nächste Kapitel, Kapitel 44, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in Jesaja. Und wir sehen, dass Gott es tut in Apostelgeschichte 2 und seine Zeugen befähigt, das zu tun, was wir sein sollten, seine Zeugen. Rede einfach darüber, was Gott in deinem Leben getan hat. Das ist alles, was es braucht. Und Gott tut etwas Neues. Und wir erhoffen uns vielleicht ganz spektakuläre Ereignisse in unserem geistlichen Leben mit Gott. Wir erhoffen uns, dass Gottes Gegenwart sich manifestiert durch etwas Spektakuläres in unserem Leben. Eine spektakuläre Heilung, eine spektakuläre Lösung als unserer Probleme, eine spektakuläre Karriere als Pastor, eine spektakuläre, ich weiß nicht, sonst irgendwas, geistliche Erfahrung. Vielleicht ist es das, was wir erwarten. Aber Gott hat das Neue, das Unglaubliche, das Sensationelle schon lange getan für dich. Am Kreuz, wo er seinen Sieg errungen hat für dich. Und jetzt sei, wer du bist. Warte nicht auf etwas Spektakuläres. Du bist Zeuge. Du bist ein Wunder Gottes. Und er will durch dich Wunder tun. In diesem neuen Exodus, der jedem offen steht in dieser Welt. Deinen Nachbarn, deinen Freunden, den Leuten auf der Straße, den Leuten um uns herum, bietet sich die Gelegenheit eines neuen Exodus, eines neuen Wunders, das unvergleichbar ist mit all den Wundern, die Israel jemals gesehen hat. Und Gottes Barmherzigkeit, die Chance auf diesen neuen Exodus ist jeden Morgen neu. In den Klageliedern, Kapitel 3, Vers 22, hören wir Israel klagen, aber doch auch bezeugen durch den Geist. Deine Barmherzigkeit, Gott, ist jeden Morgen neu. Das gilt für dein geistliches Leben und das gilt für die Chance eines neuen Exodus im Leben der Menschen um uns herum. Lass mich beten. Wir preisen dich. Du barmherziger, heiliger und wunderbarer Gott. Danke, dass du uns dein nennst und du unser Gott bist. Danke, dass du dich nicht schämst, unser Gott zu heißen und dass du Wunderbares vollbracht hast für das neue Leben, das wir leben dürfen als deine Knechte, als deine Kinder. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns die Augen öffnest für Neues, für all das Wunderbare, das du in unser Leben hineingelegt hast und hineinlegen möchtest. Lass uns im Glaubensgehorsam festhalten an unserer Identität, an unserem Auftrag und an all dem Guten, das du uns dafür geben willst und gegeben hast. Und Herr, wenn wir vergessen haben, was du alles Gutes gewirkt hast in unserem Leben, erinnere du uns durch die Gemeinschaft deiner Heiligen. Danke für die Gemeinde. Und erinnere du uns durch deinen Geist und durch dein Wort. Und lass uns mutig voranschreiten, als deine Kinder, als Licht in dieser Welt, Zeugen deiner Größe und Herrlichkeit. Danke für deine Treue, Barmherzigkeit und Gnade. Amen. Amen.